Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 155. Ein Bild, das uns gleich sei. Heute haben wir den dritten Teil der Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang der Bibel. 1. Mose 1, ab dem Vers 26. Da heißt es: Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erde und machet sie euch untertan, und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Ja, der Mensch. Der Mensch, ein Ebenbild Gottes. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das Wörtchen ihn ist natürlich jetzt nur vorläufig, denn er hat sie als Mann und Frau geschaffen. Also den Menschen als Mann und Frau geschaffen in seinem Bilde, aus seinem Bilde, wie er. Ja, was ist denn jetzt ähnlich? Hat Gott eine Nase? Wie groß ist er denn so? Wie kann man sich das vorstellen? Was ist denn damit gemeint? Ja, eigentlich ist etwas gemeint, was ganz klar sein könnte, nämlich der Mensch hat ein Bewusstsein, ein ganz klares Bewusstsein seiner selbst und er kann Entscheidungen treffen. Er ist frei und er kann etwas gestalten. Er ist also schöpferisch. Drei Dinge, die natürlich letztendlich eine Einheit bilden. Aber das ist eine Gottähnlichkeit, die nicht vergessen werden darf. Wir sind uns unserer selbst bewusst und natürlich auch der anderen und der Welt. Wir können alles, was wir in irgendeiner Form erfahren, in unser Bewusstsein lassen und es darin belassen. Wir sind in der Lage, uns zu erinnern. Wir können Dinge gestalten, wir können Zusammenhänge erkennen, wir können Kategorien bilden, wir können übergeordnete Zusammenhänge verstehen. Ein Bewusstsein, das aus Wahrnehmung besteht, aber auch aus Einsicht und aus einem Denken. Aus einem Denken, das logische Schlüsse führen kann, das in der Lage ist, entsprechende neue Dinge nicht nur zu entdecken, sondern auch sich überhaupt vorzustellen. Und dann können wir Entscheidungen treffen. Entscheidungen heißt, wir sind nicht nur ein Abbild dessen, was in uns will, und wir sind gezwungen, das, was in uns will, auch zu wollen. Natürlich, wir benötigen unser Gehirn, um zu wollen. Und bevor das, was wir wollen, wenn wir das spüren, was wir wollen, in unser Bewusstsein dringt, muss es natürlich auch unser Gehirn anfüllen. Aber wir selbst sind diejenigen, die wollen. Denn das Besondere am Wollen ist, dass man auch etwas nicht wollen kann, was man sonst gerne würde. Also in dem Augenblick, wo wir etwas nicht tun, obwohl es uns dazu drängt innerlich, obwohl es uns geradezu zu überwältigen beginnt und wir wollen es dennoch nicht, dann haben wir natürlich Gründe dafür. Und im Idealfall sind das tatsächlich sogenannte höhere Gründe. Das heißt, wir haben so etwas wie eine Art von ethischem Bewusstsein. So wie es heißt, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Die Ewigkeit ist aber etwas, was uns deutlich macht und uns zeigt, wie es letztendlich von Gott aus gewollt ist, auf das hin alles zusteuert. Diese Ewigkeit, dieses Gespür für das eigentlich unendlich Wahre und Gute ist uns zumindest keimhaft ins Herz gelegt. Und angesichts dessen können wir uns entscheiden, dafür, dagegen. Wir können sagen, der kurzfristige Erfolg dessen, was ich jetzt unbedingt haben will, ist mir wichtiger als alles, was eventuell ich mir später dadurch zerstöre. Ich kann sagen, das, was ich für mich haben will, ist mir wichtiger als alles das, was für andere wichtig ist. Oder ich kann anders entscheiden. Das ist eine Freiheit, die ist gar nicht so selbstverständlich. Und viele neurologisch interessierte Menschen versuchen auch diese Freiheit uns quasi wieder auszureden, als ob wir überhaupt gar keine Entscheidung treffen könnten. Ich war das nicht, das war mein Gehirn. Kann man machen, aber es ist schlichtweg nicht wahr. Und die dritte große Fähigkeit ist, dass wir schöpferisch tätig sein können. Wir können etwas vollständig Neues uns zumindest denken. Dann können wir uns überlegen, wie wir das, was wir uns gedacht haben, in eine Realität umsetzen. Und wenn es nicht in Realität umgesetzt werden kann, können wir es dennoch in uns behalten als eine Möglichkeit, als etwas, was wir umsetzen könnten, wenn wir es könnten. Das heißt, es ist in allen drei Bereichen so etwas wie eine Gottähnlichkeit, die uns als Menschen kennzeichnet. Und wenn wir uns diese Gottähnlichkeit anschauen und vergleichen sie mit der Realität der Menschen, einfach schauen Sie sich selber an, schauen Sie sich Ihre Freunde, Bekannte, Ihre geliebten Menschen an, Ihre gehassten Menschen an, Ihre Nachbarn, wo auch immer. Schauen Sie sich die Menschen an, die Sie kennen. Wie viel von dieser Gottähnlichkeit hat sich in Ihnen verwirklicht? Wenn Sie ehrlich sind, außerordentlich wenig. Was aber nichts daran ändert, dass das in uns immer noch als Grundgestalt unseres Geschaffenseins aus dem Atem Gottes heraus tatsächlich immer da ist. Wir selbst sind göttlich, eigentlich als Kinder Gottes geschaffen. Aber frei heißt frei nach allen Richtungen. Gott könnte, wenn er wollte, ein Satan sein, will er nicht. Wir können, wenn wir wollen, auch ein Satan sein. Und viele wollen das. Viele finden das berauschend, tatsächlich gegen das sogenannt erkannte Gute, genussvoll zu sein und es zerstören zu wollen. Dieses satanische Glitzern, diese Art von Lust an der Zerstörung, das ist in vielen Menschen sehr ausgeprägt. Insbesondere, wenn sie mit ihren Bedürfnissen und Wünschen enttäuscht worden sind und nicht alles das bekommen haben, was sie sich eigentlich gewünscht haben. Ja, und da das ja nicht nur einzelne Menschen betrifft, sondern eigentlich sich als Struktur, als soziale Struktur, als politische Struktur, als gruppendynamische Struktur sich immer wieder durchsetzt, hat das zur Folge, dass unsere Welt so aussieht, wie sie aussieht. Und der Aufwand, sich dagegen zu stellen, nicht einfach im Strom mitzuschwingen. Nicht einfach alles das zu tun, was die anderen auch machen oder zu sehen, ob man selber ebenfalls von dem kleinen Stück Kuchen, das das Leben bietet, ein möglichst großes Stück rausschneidet, koste es, was es wolle, da nicht mitzumachen. Das ist ein Aufwand, ein innerer Aufwand. Aber dieser Aufwand ist die Grundlage dessen, warum wir hier wirklich auf der Welt sind. Das ist sozusagen unsere Aufgabe als potenzielle Kinder Gottes, damit aus diesem Potenzial eine völlig frei entwickelte Realität wird. Dass wir nicht nur die Möglichkeit dazu haben, sondern dass wir völlig frei, sprich aus uns heraus, weil wir das ernsthaft und vollständig wollen, wirklich Kinder Gottes werden, gottähnlich, dass diese Gottähnlichkeit in uns Raum bekommt, dass wir zu Menschen werden, an denen er seine Freude hat. Das ist etwas, was wir eigentlich hier auf dieser Erde tun können. Jeder in seinem ganz kleinen Bereich. Und dazu brauchen wir überhaupt nicht die ganze Welt zu retten. Entscheidend ist, ob wir, jeder für sich, seine eigene Seele in die Gottähnlichkeit zu retten bereit ist.